Also dieser Vortrag heißt, mehr Kinder hat die Einsame. Eine andere Übersetzung würde sein, mehr Kinder hat die Unfruchtbare. Und das, denke ich, ist die genauere Übersetzung. Mehr Kinder hat die Unfruchtbare. Ja, wie kann eine Unfruchtbare Kinder haben? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich bei dem Menschen, aber es ist nicht unmöglich bei Gott. Unser Leittext. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Den kann man nicht genug lesen, den Text. Jesaja sagt, dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick, an einem Tag. Die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein. So redet er zu dieser Endzeit-babylonischen Gemeinschaft, die glaubt, dass sie sitzt und ihre Kinder werden sie nicht verlassen. Mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand. Ich werde nicht als Witwe sitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Ja, du hast die Kinder der Reformation wieder zurückgeklaut, das stimmt schon. Das ist tragisch. Aber du wirst trotzdem Witwe sein, so sagt der Herr. Freue dich, du Unfruchtbare. Also diese babylonische Gemeinschaft mit ihrer Mutter, die hat viele Kinder. Ach, so viele Kinder. Und dann kommt der Herr und sagt, freue dich, du Unfruchtbare. Ich mag das. Die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Das ist schon sonderlich, ist es nicht? Was heißt das? Wie soll das gehen? Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Galater 4, Vers 27. Und Petrus sagt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lasse sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Er zieht das also vom Buchstäblichen ins Geistliche. Ins Geistliche. So lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Galater 4, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hat, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien aber Kraft der Verheißung. Es gibt also zwei hier, eine nach dem Fleisch und eine nach der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und ist in Knechtschaft samt mit seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Was für eine Freiheit ist denn das? Also das Gesetz, naja, das ist Knechtschaft. Aber wir sind frei. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, also das Gesetz ist weg, wir brauchen das nicht. Nein, so sieht man es nicht, denn die Bibel sagt ja auch, wir müssen, wenn wir ihn lieben, seine Gebote halten. Also das Gesetz kann nicht weg sein. Aber mein Bestreben durch mein Fleisch, um das Gesetz zu erfüllen, das ist Knechtschaft. Aber wenn es durch die Verheißung ist, dass Gott mir die Gnade schenkt, das Gesetz zu halten, dann bin ich frei. Dann bin ich nicht mehr Knecht. Ich schufte mich nicht mehr zu Tode, um es zu erreichen, denn es ist ja jetzt ein Geschenk, ein Versprechen. Und hier liegt ein Riesenunterschied, den die Leute bis heute noch nicht erfassen können. Jeder meint, das ist etwas, was ich da hinzufüge. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Schmeiß ihn raus! Weg mit ihm! Ja, wer soll denn weg? Dieses Ich, das ich in mir habe, das sagt, ich will etwas tun. Ich, Abraham hat ja gesagt, ja, Wie soll diese Frau gebären? Das geht ja gar nicht her. Die ist doch schon längst vorbei an ihrer Zeit. Das geht doch nicht. Du meinst sicher, ich muss ein bisschen nachhelfen, nicht wahr? Also wie geht denn das? Ist da dann eine, die vielleicht noch Kinder haben kann? Ja, gib die mal her. Mal schauen wir mal, was da passiert. Und jetzt können wir gemeinsam dein Versprechen erfüllen. Ist es gut so, Herr? Ha, ja, nur Probleme. Ha. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Mehr Kinder? Wenn man unfruchtbar ist? Komm, wir gehen wieder zum Synkretismus. Terach diente Jahwe und den sumerischen Gottheiten, in besonderem dem Mondgott von Ur. Hier war die Familie des Abrahams. Warum wurde Abraham so auserwählt? Terach war 70 Jahre alt, als er den Abraham, Nahor und Haran zeugte. 1. Mose 11, Vers 26. Abraham, erhabener Vater. Also Abraham war der erhabene Vater, aber sein Name wurde ja nachher geändert. Nicht dramatisch, nur ein bisschen. Abraham. Das hier ist Tel el Mukaya. Die Schutzgottheit der Stadt Ur war Nana, der sumerische Mondgott. Und der Name der Stadt leitet sich im Original vom Namen des Gottes ab. Obwohl Urim, das klassische sumerische Schreibweise von ja, was auch ist, wörtlich genommen der Wohnsitz Nanas ist. Die Stätte ist durch die Ruinen der großen Sikkarut von Ur gekennzeichnet, die den Schrein von Nana enthielt, ausgegraben in den 1930er Jahren. Der Tempel wurde im 21. Jahrhundert vor Christus während der Regierung von Ur-Nammu ausgegraben und im 6. Jahrhundert vor Christus durch Nabonid rekonstruiert. Die Ruinen liegen zwischen der heutigen Stadt Bagdad im Irak und dem nördlichen Teil des Persischen Golfs. Die Stätte ist heute unter der Bezeichnung Tell el-Mukayyar, Irak, genannt. Die antike Stadt Ur lag 220 Kilometer südlich von Babylon. Sie war die Hauptstadt eines kleinen, wohlhabenden Reiches im 3. Jahrtausend vor Christus. Und der größte Teil dieses Sigaruts steht noch. Also hier war ein Götzendienst. Und der Vater Abrahams hat noch diesen Götzen gedient. Das ist Tell el-Mukayyar, wo die Ausgrabungen heute stattfanden. Hier war diese Stadt. Und hier haben sie gewohnt. Und wie haben sie sich verhalten zu den Göttern damals? Joshua 24 sagt uns, und Joshua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Joshua zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Synkretismus. Zwei Götter gleichzeitig dienen. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Da ist der Weg zu Christi. 1. Mose, dies ist die Geschichte Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Apakshad, 2 Jahre nach der Flut. Und nachdem Sem den Apakshad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre. Also 2 Jahre nach der Flut zeugte er ihn und dann lebte er noch 500 Jahre. Faszinierend. Und zeugte Söhne und Töchter. Er lebte also bis zu 500 Jahren. Nach der Flut, mehr. Also Sem lebte demnach noch 148 Jahre nach der Geburt Abrahams. Er hat also den Abraham noch auf den Schoß genommen und gesagt, alles süßes kleines Söhnchen. Man wundert sich manchmal. Der muss doch eine große Rolle gespielt haben. Der kam doch von vor der Flut noch. Hier war einer, der riesig groß war. Und da kann man so ins Denken kommen. Naja, wer war Melchisedek? Konnte es er gewesen sein oder nicht? Würde Abraham ihn nicht höher achten als sich selbst? Es ist nur ein Gedanke, keine Theologie, steht nicht in der Bibel. Er erlebte nicht nur den Abfall der Nachkommen Noahs mit, sondern auch den Synkretismus und die eklatanten Götzendienst, den Turnbau zu Babel und den Wirrwarr von Sekten und Glaubensbekenntnissen und Völkern, die sich daraus ergaben. Er sah den ganzen Schlamassel. Mitten in der ganzen zu beobachtenden falschen Gottesanbetung bewahrte sich Gott stets Übrige, die dem Schöpfer Himmels und der Erde treu blieben. Abraham wurde erwählt, weil er in seinem Herzen den Entschluss fasste, trotz aller Verwirrung, die durch das Geschehen um Babel entstanden war, Gott zu dienen. Also hier in diesem Wirrwarr ist da einer, der den wahren Gott dienen möchte. Götzendienst, lesen wir in Patriarchen und Propheten, forderte ihn auf allen Seiten heraus, doch vergeblich. Als ein Treuer unter Treulosen, der sich nicht durch die vorherrschende Abtrünnigkeit ins Verderben ziehen ließ, hielt er unerschütterlich an der Anbetung des einen wahren Gottes fest. Können wir es also auch tun, ja oder nein? Muss möglich sein? Muss sein, sonst können wir es ja gar nicht schaffen. Wir sind ja ringsrum belagert durch diese anderen. Nah ist der Herr allen, die ihn anrufen, die ihn aufrichtig anrufen. Psalm 145, 18. Gott ließ Abraham seine Absicht wissen und schenkte ihm Erkenntnis über sein Gesetz und die Erlösung durch Christus. Weil Abraham meine Stimme gehorsam war, ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Also er war gehorsam. Wir lesen weiter. In der vorgeblichen christlichen Welt wenden sich viele von den klaren biblischen Lehren ab und bauen sich ein Glaubensbekenntnis aus menschlichen Überlegungen und gefälligen Unwahrheiten auf, dass sie als den Weg der Seligkeit hinweisen. Sie lauschen denen nur zu gern, die mit Beredsamkeit lehren, dass die Übertreter nicht umkommen müssen und dass man die Seligkeit auch ohne Gehorsam gegen das Gesetz Gottes erlangen kann. Wenn aber die angeblichen Nachfolger Christi den göttlichen Maßstab anlegten, kämen sie alle zur Übereinstimmung. Wow, Einheit ist also möglich. Aber solange die menschliche Weisheit über sein heiliges Wort stellen, werden Trennung und Zwiespalt bestehen bleiben. Haben wir es? Ja. Die Bibel bezeichnet die verwirrende Vielfalt der Glaubensbekenntnisse und Gefolgschaften treffend mit dem Ausdruck Babylon. Denn der Prophet auf die weltliebenden Kirchen der letzten Zeit anwendet. Die Rede Stephanus. Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, also derweil er noch da war, in diesem Wirrwarr, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Ist er also ganz rausgekommen, ja oder nein? Er hat nur einen Schritt gemacht. Und da blieb er stecken. Und da blieb er stecken, bis der Vater, der nicht mitkam, da starb. Und dann hat er einen zweiten Ruf. Und dann hat er seine Sachen gepackt, den Möbelwagen kommen lassen und hat gesagt, pack hinein. Und die haben gefragt, wohin? Er hat gesagt, keine Ahnung, fahr einfach in die Wüste. Und seine Frau hat gesagt, bist du durchgedreht? Und nach dem Tod seines Vaters führt er ihn von dort herüber und dieses Land, das er jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil da drin. Was willst du denn da machen, mein lieber Mann, wenn du nach Kanaan kommst? Keine Ahnung. Wird dir ein Stückchen Land dazukommen? Ich glaube nicht. Was machen wir dann? Ich weiß nicht. Auch nicht einen Fußbreit. Und verhieß es ihm zum Eigentum zu geben und seinen Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Abrahams Familie trennte sich von Ur, verließ die Stadt und kam nach Haran, wo Terach starb. Hier wurde Abraham zum zweiten Mal aufgefordert, sein Land zu verlassen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Wir sind sehr träge. Abraham war auch träge. Wo soll ich denn hingehen? Hört ihr das immer wieder? Wie soll ich das machen? Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die ich segnen und verfluchen, die ich verfluchen und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In dir alle Geschlechter. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Naja, das ist ja nicht so alt damals. Die wurden so 180. Er war so im heutigen Vergleich so knapp über die 40, also noch fidel. Konnte noch über einen Zaun springen, ohne Probleme. Derselbe Ruf ist in allen Jahrhunderten ergangen und er geht auch heute. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Ja, was ist denn diese große Sünde, dieser Synkretismus? Was ist es mit den anderen Göttern? All die anderen Götter auf dieser Welt sind, wie sagt man da, Werks eingestellt, Arbeits eingestellt, Works orientated, was ist das? Werksberechtigt? Okay, also durch Werke sollen wir es schaffen. Wenn wir irgendeinen Betrag, habt ihr mal den Koran schon gelesen? Es ist ein Buch der Regeln. Ein Buch der Regeln. Und von Erlösung kein Wort, keine Spur davon. Und somit sollen wir uns den Himmel erarbeiten. Und das geht nicht. Das ist Sünde. Das ist den Sündenfall zu negieren, ihn zu null zu machen. Denn die Sünde bringt den Tod. Das heißt, ich habe kein Leben. Christus bringt mir das Leben. Er ist der Urhaber des Lebens. Er ist der Einzige, der sagen kann, Tod, steh auf. Also nur er kann mir das Leben geben. Er gibt mir aber das Leben nur auf der Bedingung, dass ich das Geschenk annehme und wieder gehorsam bin, denn ich habe es ja verloren durch Ungehorsam, jetzt soll ich es wiederbekommen durch Gehorsam, aber ich bin ja eine Leiche. Jetzt gibt er mir das Leben, bleibe ich jetzt weiter ungehorsam, weil er mir das Leben gegeben hat? Nein, er schenkt mir die Gabe des Gehorsams, also von wem kommt sogar der Gehorsam? Von ihm, denn in mir, sagt die Bibel, ist da nichts Gutes. Also ich kriege dieses Geschenk des Gehorsams und das Geschenk des Lebens von ihm. Und jetzt, weil es ein Geschenk ist, das in mir wirkt, lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt, wo bleibt der Perfektionismus jetzt? Wo bleibt das Streben zur Erlösung und zum Gehorsam? Der ist jetzt weg. Aber die geistliche Natur, die fleischliche Natur, die will das nicht. Denn diese fleischliche Natur, die will die eigenen Früchte zeugen, so wie Kain. Schau mal hier, ich habe so viele Früchte hier, ich habe das alles durch meine Arbeit hier, das ist gut genug, da ist es. Und der Herr nimmt das Opfer nicht an. Er nimmt nur das Lamm an, denn das Lamm zeigt, die Erlösung liegt nicht bei meinen Werken, aber bei seinen Werken. Und das ist eine Krise, auch unter uns. Auch unter uns. Abraham und Sarah. Der Glaubensvater Abraham musste sein komfortables Leben aufgeben und einen beschwerlichen Weg durch die Wüste antreten. Sarah ist ein Typus für die Gemeinde und zwar aller männlichen und weiblichen Glieder des heutigen Leibes Christi. Also ich bin Sarah. Nicht so hübsch vielleicht, aber naja. Schön anzusehen, aber von den Königen dieser Welt begehrt. Krise. Satan ist stets darauf aus, Gottes Kinder zu umgarnen und sie von allem abzuhalten, was sie aus Pflicht und Aufrichtigkeit heraus tun sollten. Darum muss unser Blick auf Jesus gerichtet bleiben, damit wir durch die Gefahren der Welt hindurchkommen. Immer wenn Israel treu blieb, setzte er sich für sein Volk ein und rettete aus jeder misslichen Lage. Das Wüstenerlebnis soll uns als Vorbereitung auf etwas Wichtiges dienen. Die Ehe ist ein geeigneter Ort, um die geistlichen Lektionen von Treue, Ergebenheit, Mut, Selbstbeherrschung und aller anderen christlichen Tugenden zu lernen. Also gebraucht Gott diese Ehe als Beispiel. Abraham und Sarah waren nicht vollkommen. Waren sie vollkommen? Nein? Alles außerhalb vollkommen. Ja. Abraham, du bist lustig. Da kommt eine Trockenheit und die gehen runter nach Ägypten, ohne dass Gott gesagt hat, geh nach Ägypten. Das Essen lief auf. Wo soll ich denn jetzt einen Aldi finden? Hier gibt es ja nichts mehr. Ja, der Aldi ist noch in Ägypten, da gehen wir mal dahin. Aber was, wenn die dich sehen? Du bist doch so hübsch. Nur in der Wüste, wo keiner mich sieht, kann ich dich behalten. Na ja, dann sagst du eben, du bist meine Schwester. Hat er gelogen? Nein. War nämlich seine Halbschwester. War aber eine Halblüge, war es nicht? Nur eine halbe Lüge. Das machen wir auch. Wir sind so doof, wir machen das. Ich habe das auch schon gemacht. Ich erzähle das immer. Das ist so blöd, dass ich so blöd sein kann. Ruft einer an und ich bin müde, ich habe keine Lust. Will nicht mit dem reden. Meine Frau antwortet, lass mich in Ruhe. Und sie macht irgendeine Ausrede. Und das Telefon legt sich hin und ich mache weiter mit, was ich gemacht habe. Und mein Gewissen plagt mich. Mensch, du bist so doof. Red doch mit dem. Was ist denn los mit dir? Ist doch nur ein paar Minuten. Ist doch nicht so schlimm. Jetzt will ich ihn anrufen. Jetzt, was sage ich? Ich gehe also ins Badezimmer, steige in die Badewanne, Kleider und alles und steige wieder raus, rufe ihn an und sage, hallo, ich konnte nicht antworten, ich war in der Badewanne. Ist das nicht doof? Das ist genau, was Abraham gemacht hat. Ist genau das Gleiche. Ihre Fehler wurden niedergeschrieben, damit wir vor Entmutigung bewahrt werden. Sarah war unfruchtbar. Wie wir geistlich unfruchtbar sind. Wir sind unfruchtbar. Wir können nicht erst eine Frucht aus uns allein hervorbringen. Keiner hat gesagt, ich kann's, aber Gott hat gesagt, du kannst es nicht. Ohne Gottes Hilfe konnte sie nicht die Frucht des Leibes hervorbringen. Ebenso können wir ohne Gottes Hilfe nicht die Frucht eines christlichen Charakters hervorbringen. Macht das Sinn? Wir können nicht, aber wir wollen es so gerne. Ist doch nicht etwas, was ich tun kann? Nur ein kleines bisschen, bitte. Sie dachten, Gott würde ihnen eine kleine Hilfe brauchen, um seine Zusagen zu erfüllen. So gab Sarah Abraham ihre Magd Hagar, damit sie zu einem Erben kam. Ishmael wurde geboren und bis heute haben wir das Problem. Gut. Es mag andere Wege geben, damit du deine Bedürfnisse erfüllt bekommst, aber in der ehelichen Beziehung ist das Glück nicht auf diesem Weg zu finden. Das gab nur Probleme in der Ehe danach. Die Nachkommen Isaaks und Ishmaels gehen sich immer noch gegenseitig an die Gurgel. Sarah aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und dieses Geschenk musste sie von Gott annehmen, aber unser eigenes Ich sagt, das geht doch nicht, ich muss was hinzufügen. Und dann haben wir die Probleme. Also Abraham ist ein Typus auf Christus und seine schöne Frau ist unfruchtbar. So wie wir unfruchtbar sind. Wir sind total unfruchtbar. Da ist nichts, was wir bringen können. Uns fehlt die Gerechtigkeit Christi und wir müssen mit seinem Gewand bekleidet werden. Ebenso wie wir in unseren Familien die Lektionen der Geduld und Sanftmut lernen, so sollen wir in seiner Familie, der Gemeinde, das Gleiche lernen. Und wenn es schon in einer Familie schwer ist, wie schwer ist es denn nicht in der Gemeinde? Sieh, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker sein. Wo kommt seine Kraft her? Ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. So soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. 1. Mose 17, 45. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige und Völker sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte ein 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, soll gebären? Also wie alt war sie ungefähr in der heutigen Zeit umgerechnet, wenn die so circa 180 Jahre alt wurden, vielleicht 50, ne? Maximum. An dieser, vielleicht ein bisschen jünger, so 48, so gerade über die Zeit hinweg. An dieser Stelle wird Abrahams Frau Sarai zum ersten Mal, nämlich in einem Gespräch mit ihm erwähnt. Der Unterschied, sagt das Commentary, zwischen den beiden Namen Sarai und Sarah ist nicht groß. Aus Sarai, was meine Prinzessin bedeutet, wurde einfach Sarah eine Prinzessin. Jetzt ist sie die Mutter vieler. Zuerst war sie Abrahams Prinzessin, aber von da an sollte sie als die Prinzessin und Vorfahrin ein ganzes Volkes anerkannt werden. Sie sollte zu ihrem Nachkommen ebenso gehören wie zu Abraham. Kolosser. So zieht nun an alles Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Was sollen wir damit machen? Wir sollen es anziehen. Aber das ist ja ein Kleid, das wir anziehen. Also wessen Kleid ist es? Es ist Christi Kleid, der Gerechtigkeit. Also wenn ich sanftmütig bin, weil ich mich durch meinen Kopf geändert habe, weil jedes Mal, wenn ich schreie, kriege ich nur Krach und Ärger und ich bleibe eben still, bin ich dann sanftmütig? Nein, ich habe ja nicht meinen Charakter geändert. Wenn ich aber den anderen nicht mehr verletzen will und ich will nicht mehr sein, wie ich bin, dann muss ich Gott fragen, ändere das in mir, ich kann es nicht schaffen. Ich kann mein Verhalten ändern, aber ich kann nicht meinen Charakter ändern. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an. Also was müssen wir mit der Liebe machen? Sie auch anziehen, es kommt auch nicht von uns. Die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Gut, geistliche unfruchtbar sein ist etwas so, als würde man ohne Getränk in der Wüste umhergehen. Wir sind so durstig, wir haben nichts. Die Zunge klebt. Wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, dem wird lebendiges Wasser verheißen, das den Durst der Seele auf ewig stillt. Selig sein, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Also Perfektionismus Das Streben des Menschen, dieser Streit, dieser Synkretismus im Glauben, dieser Götze des eigenen Ichs, was muss mit dem passieren? Schmeiß ihn raus. Der muss weg. Ja, ist da nichts, was ich tun kann? Ja, ich muss gehorchen. Aber der Gehorsam kommt nicht von mir, der kommt von Gott. Ich kann ihn nur beanspruchen. Ich kann ihn aber nicht zeugen. Ich weiß nicht, ob das gut genug erklärt ist. Die Frucht des Leibes regt Eltern dazu an, die Frucht des Geistes hervorzubringen. Ist das nicht so? Wenn wir Kinder haben, dann müssen wir Geduld lernen. Wenn wir Kinder haben, dann müssen wir mit Dingen umgehen, die wir vorher nicht hatten. Also die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und Abraham war alt und recht betagt. Und der Herr hatte Abraham gesegnet in allen. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ja, das ist ein schweres Wort, dieses Hüfte. Es ist mehr wie Hüfte, es ist dieser ganze Bereich. Isaac, Rebekka und der Diener Elisa. Das ist eine interessante Geschichte. Dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meinem Verwandtschaft ziehst und meinen Sohn Isaac dort eine Frau nimmst. Wie schlimm war es in Kanaan, dass er seinen Knecht schickt nach Ur? Wo der Synkretismus galt und wo Gott ihn herausholte und sagt, geh weg davon. So schlimm ist es in Kanaan. Er muss dahin gehen, um sich eine Frau zu holen, die wenigstens halbwegs normal ist. Hat sie sich auf ihre Götter gesetzt? Ja. Jarek. Aus einem unbenutzten Wurzel mit der Bedeutung weich sein, der Oberschenkel, diese Hüfte, Oberschenkel, von der Weichheit seines Fleisches durch Euphemismus die generativen Teile, figürlich Unterschenkel, Flanke, Seite, Leib, Lendenschaft, Seite, Oberschenkel. Also dieses Versprechen hat zu tun mit dem ganzen Generativen. So wie ich mich bewege, das, was ich hervorbringe, das, was aus mir herausquillt, alle diese Gedanken sind da drin. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Totaler Abfall ist weniger gefährlich, weil wir ihn definieren können. Wir können ihn so deutlich sehen. Aber Synkretismus ist Teil des Wesens, sehr schwer zu trennen. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm diese Sache. Und der Knecht nahm 10 Kamele. Warum nicht 11 oder 9 oder 8 oder 7? Warum 10? Ist da eine Zahl 10 irgendwo, die wichtig ist? 10 Gebote. Von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Er hat Gaben mit sich. Wer gibt uns denn Gaben? Die Gaben des Heiligen Geistes. Also dieser Diener ist ein Typus des Heiligen Geistes. Der Vater schickt ihn, um eine Braut zu suchen. Das sind wir. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharim zur Stadt Nahos. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen am Abend, immer ein Wasserbrunnen. Zur Zeit, da die Jungfrauen, wieder das Symbol, herausgehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und da sprach, o Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen, und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Und ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daher werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Und es geschah, ehe es noch ausgeredet hatte, ist das nicht immer so, wenn ein ernstes Gebet gesprochen wird? Siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahos, des Bruders Abrahams war. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie ist also bereit, das Wasser zu tragen, dieses lebendige Wasser, dieses Evangelium. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen. Eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihrer Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus und die Tränke und lief nochmals zum Brunnen und zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele. Also sie ist energisch. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer. Faszinierend. Und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel, Gold schwer, und sprach, sage mir doch, wessen Tochter du bist, haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie Nahor geboren hat. Also dieser halbe Schekel, könnt ihr euch entsinnen, das war das Wiedergutmachungsgeld, den man zahlen musste, zur Erlösung, und daraus wurden ja die Sockel gemacht von den Säulen, haben wir schon drüber geredet. Und das Gesetz, die 10 Kamele und die 10 Schekel Gold, sie wird also geschmückt. Mit was? Mit Gehorsam und mit Erlösung. Faszinierend, diese Braut. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Schekel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer hebt, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. 2. Mose 13, 5, 30-15. Also das ist eine Erlösungsgeschichte und die trifft auf uns zu. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hatte, nachdem er die Geschenke ausgeteilt hatte und so weiter. Und es geschah, als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten. Wenn der Heilige Geist seine Gaben der Gemeinde gibt, dann ist das in Hülle und Fülle. Aber diese Gaben sind verbunden mit den 10 Kamelen, die sie tragen. Und diese 10 Kamele sind die 10 Gebote des Gehorsams. Und wenn wir den Gehorsam nicht haben, dann haben wir auch nicht die Geschenke des Heiligen Geistes. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10 Tage, danach magst du ziehen. Das ist unser Geist, noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Wer hat das auch gesagt? Pharao. Pharao wird geschlagen mit Plagen. Er hält es nicht mehr aus. Nachher Frösche. Ganzes Ägypten ist voller Frösche. Er macht sein Bett auf, da liegen 10.000 Frösche, schleimig und dreckig und faul. Und er sagt zu Mose, hey, komm wieder her, ich halte es nicht mehr aus. Und Mose kommt zu ihm und sagt, ja, was soll ich machen? Soll ich den Herrn fragen, dass er die Frösche wegnimmt? Ja, bitte. Wann? Morgen bitte. Wieso nicht jetzt? Ich möchte noch eine Nacht mit der Sünde leben. Ich lege mich mit den Fröschen ins Bett. Eine Nacht, bitte noch, nur noch eine Nacht sündigen. Ach, wir sind so doof. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Hier gibt es eine Hochzeit. Warum sind wir so träge, zu Jesus zu kommen? Da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Noch eine Ausrede. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Und sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. Oh, das ist eine tolle. Also Abraham ist hier ein Typus Gottes, des Vaters, der Diener, ein Typus des Heiligen Geistes, der die Aufgabe hat, die Braut, die Gaben der Liebe und Treue und des Gehorsams und alles, was damit zusammenhängt, und Treue Isaaks zuzusprechen. Dieser ist ein Typus auf Christus hin, der bereit war, sich als Sündopfer opfern zu lassen. Dann geht er, der Diener, daran, von seinen 10 Kamelen die Schätze, die Gaben des Geistes abzuladen. Und diese Schätze empfangen wir, wenn wir uns Jesus anvertrauen und uns an seine Weisungen halten. Frage, diese liebe Rebekka, die so hübsch war und die so bereitwillig war, alles zu tun, war sie fruchtbar oder war sie unfruchtbar? Sie war unfruchtbar. Sie hatte erkannt, dass in ihr, geistlich gesprochen jetzt war, keine Kraft war, Frucht zu zeugen. Keine Kraft. Sie konnte die Frucht nur zeugen aufgrund eines Versprechens. Also Erlösung liegt außerhalb uns. Und da ist nichts, was wir tun können. Unser bester Gehorsam, unser allerbester Gehorsam taugt nichts, wenn Gott nicht seine Gerechtigkeit hinzurechnet. Verstehen wir das? Und das ist so wichtig für unsere Gemeinde. Wenn wir das nur erkennen würden, dann hätten wir nicht diesen Kampf des Perfektionismus. Denn in unserer Sphäre müssen wir alles tun, was wir können. Aber das ist noch immer nichts im Vergleich zu der zugerechneten Gerechtigkeit Christi. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah. Die war ja verstorben. Und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Isaak aber hat dem Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Also wieder dieses Geschenk der Frucht kam nicht von ihm, sondern von Gott. Liebe stammt aus dem Himmel. Liebe ist nicht Leidenschaft. Sie ist nicht unvernünftig, sie ist nicht blind, sie ist rein und heilig. Der Leidenschaft des natürlichen Herzens aber ist etwas völlig anderes. Während reine Liebe Gott in all ihre Pläne hineinnimmt und in völliger Harmonie mit dem Geist ist, ist Leidenschaft eigensinnig, unbesonnen, unvernünftig, trotzig gegenüber jeder Einschränkung und macht das Objekt ihrer Wahl zu einem Götzen. Wir können nicht erst lieben ohne Gott. Wir können nicht erst unsere Ehefrau lieben ohne Gott. Wir können Leidenschaft haben, wir können herrschen, aber wir können nicht lieben ohne Gott. Das ist ein Geschenk. Im Verhalten eines Menschen, der wirklich liebt, wird Gottes Gnade erkennbar sein. Jeder Schritt hin zum Bund der Ehe Er wird von der Bescheidenheit, Einfachheit, Aufrichtigkeit, Anstand und christlichem Glauben geprägt sein. Frauen, gehorcht euren Männern. Dieser Text wäre die Hölle, wenn der Nächste nicht sagte: Männer, liebt eure Frauen. Ey, fragt den Herrn, selbstlos, aufrichtig, Bescheidenheit, achte den anderen besser als dich selbst, absolute Freiheit. Wir haben ja schon drüber geredet. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Liebe ist was, wir können es nicht erst definieren. Wir brauchen Gott dazu. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie redet das Böse nicht. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und sie hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen oder sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Alles andere wird verschwinden, aber das eine muss bleiben. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt, Jesaja 61, Vers 10. Das sind solche schönen Texte. Wenn wir doch nur diesen Aspekt inkorporieren könnten, einbauen könnten in unserem Glaubensleben, was für eine andere Gemeinschaft würden wir nicht sein. In Kürze werden wir unserem Herrn begegnen. Was werden wir dann darüber zu berichten haben, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind? Mit der Gabe, die wir mit unserem Einfluss und unserem Besitz anwenden können. Wir sollen unsere Freude am Werk der Seelenerrettung haben. Das ist nicht Werke, das ist deine Freude. Während Tausende sich dem Mammon ergeben haben und nicht dem heiligen Gott Israels dienen, haben nur wenige ihre Kleider nicht besudelt, sondern sind von der Welt ungefleckt geblieben. Und diese wenigen werden eine Macht sein. Sie werden die Gruppe sein, die den Glauben haben, der durch die Liebe tätig ist und die Seele reinigt. Sie werden vorbildlich hoher christlicher Grundsätze sein. Sie werden nach einem persönlichen Verbindung mit der Quelle des Lichts streben und sich um ständige Verbesserung bemühen, indem sie jede Möglichkeit dazu nutzen. Also Rebekka war eine schöne Frau. Als Hirtin war sie ein Typus der Gemeinde, die Aufgabe hat, Schafe zu hüten und zu weiden. Isaac, ein Typus auf Christus, liebte sie. Nur so ganz einfach. Er liebte sie. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Wenn jemand denkt, er kann eine andere Person lieben, durch sie in Grenzen zu halten und zu zwingen, nach seinem Sinne zu handeln, ob das die eine oder die andere ist, gib's auf. Auch wenn du fürchtest, jetzt haut sie mir ab, gib's auf. Und wenn sie dir abhaut, bleib sitzen und renn nicht hinterher. Denn Freiheit heißt, sie muss rennen können. Liebe heißt, sie wird nicht rennen, weil du ihr die Freiheit gibst. Wow, kompliziert. Sie war nicht vollkommen, sie dachte, Gott brauchte ein wenig Hilfe, um seine Verheißungen zu verwirklichen. Und so legte sie sich einen Plan zurecht, um Jakob den Segen zu sichern, den Gott bereits versprochen hatte. Also es ist genauso dumm wie Abraham und Sarah. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu unserem Gunsten Umstände zu erzwingen oder den Charakter unseres Partners zu ändern. Wenn der Partner sagt, wieso kannst du nicht wie so und so sein? Meiner hat das natürlich noch nie zu mir gesagt. Dann will ich den so und so gleich umbringen. Das kann nämlich nur Gott tun. Warte geduldig auf den Herrn. Auch Rebekka war wie Sarah unfruchtbar. Um die Frucht der Gerechtigkeit hervorzubringen, ist es nötig, Verbindung zu Gott zu haben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und denn getrennt von mir könnt ihr was tun? Nichts tun. Aber lieber Gott, wenn du einmal aus dem Heiligtum rauskommst, dann stehe ich doch ohne dich da in meiner Herrlichkeit. Und wenn ich diese Herrlichkeit erreicht habe, dann bin ich doch da. Wir stehen nur da, weil wir versiegelt sind. Und selbst wenn wir versiegelt sind, dann werden wir immer noch in uns kämpfen und sagen, Herr, habe ich alles bekannt? Habe ich wirklich alles bekannt? Wirst du mich retten? Wir sagen so leicht, ich bin gerettet. Das sollten wir nie sagen, denn womit fängt der Satz an? Ich? Und was sagen all die Gemeinschaften? Habt ihr Heilsversicherung, ihr Adventisten? Seid ihr heilssicher? Könnt ihr sagen, ich bin gerettet? Das ist eine, sagt man da, Anmaßung? Ist das das richtige Wort? Das ist eine Anmaßung? Ich kann das nie sagen. Ich kann aber sagen, ich habe volles Vertrauen in dem, der gesagt hat, ich werde das Werk in dir vollenden. Wo liegt der Schwerpunkt jetzt? Bei Jesus. Lieber bei ihm als bei mir. Denn ich weiß, dass ich nächste Woche in die Badewanne steige, um zu sagen, ich war in der Badewanne. Die von Jesus ausgehende himmlische Liebe zerstört nicht die menschliche Liebe, sondern schließt die menschliche Liebe in veredelter und gereinigter Liebe ein. Durch sie erhält die menschliche Liebe einen höheren, edleren Wert. Menschliche Liebe kann erst dann ihre kostbare Frucht hervorbringen, wenn sie mit der göttlichen Natur verbunden ist und sich darin übt, himmelwärts zu wachsen. Ich denke, da ist kein anderer, der etwas so zusammenfassen kann, wie der Geist der Weissagung. Und dann sollen wir ihn nur gebrauchen für Hausgottesdienst. Als er noch mit ihnen redete, kam Rahel. Gehen wir mal nach Jakob und Rahel. Kam Rahel mit dem Schafen ihres Vaters, denn sie war eine Hirtin. Es ist nicht interessant, dass alle Hirtinnen waren. Der Typus der Gemeinde. Und das geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, da fiel ihm erst der Mund auf. Und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da traf er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens. Oh, so eine fantastische Typologie. Und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und dann wieder dieser Text. Und Jakob liebte Rahel. Und so sprach er, ich will dir 7 Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Wir springen gleich ein paar Verse. Rahel aber war immer das gleiche Bild. Die Frauen sind alle unfruchtbar. Warum? Weil sie ein Typus sind von uns. Wir sind alle unfruchtbar. Sie hütete die Schafe, immer dasselbe Muster. Sie war unfruchtbar und doch war sie diejenige, die sicherstellte, dass aus ihrer Nachkommenschaft der lang Ersehnte hervorging. Von einem Grab wurde ein Stein weggerollt und lebendiges Wasser floss zum Tränken der Schafe. Jakob hatte an den raffinierten Plänen seiner Mutter beteiligt und unter Angst und Qual wegen seines falschen Verhaltens mit dem Engel des Herrn gerungen. Wir werden alle wegen unseren Fehlern mit dem Engel des Herrn ringen müssen. Macht das Sinn? Und es wird immer Anlass geben zu sagen, es tut mir leid. Lass die Sonne nicht untergehen, bevor du Vergebung erlangt hast. Ja, dein Hüftgelenk wird verrenkt sein. Doch das ist ein geringer Preis, der du zu zahlen hast, um ins Himmelreich einzugehen. Ja, dein Hüftgelenk wird verrenkt und dein Stolz in den Staub gelegt, aber wenn du deinen Stolz ablegst, wird dir das selbst in deiner Ehe das Tor zum Himmel auftun. Als meine Frau sich die Hüfte zerschmetterte, als die Ärzte sagen, sie wird nie wieder normal gehen, habe ich auch gefragt, warum ich? Warum wir? Verkehrte Frage. Warum nicht ich? Warum nicht wir? Wieso soll es nur all den anderen passieren? Wieso nicht uns? Und was für eine Lehre haben wir dadurch? Das ist eine interessante Geschichte. Der Herr bringt uns durch diese Schicksalsschläge so viel Erfahrung. Das ist so faszinierend. Als sie diese Hüfte zerbrach und sie dann zum Arzt kam, da hat er das rausgeholt, hat sie in Formalin gemacht, weil er wollte es wegschicken, ob da Osteoporose war. Da war keine. Und dann, als er die neue Hüfte einflicken wollte, da war da keine Hüfte übrig, um es zu machen, die war zerschmettert. Da mussten sie Knochen holen, hatten keinen, da musste der Ambulanz kommen von einem Hospital, aber die Polizei hatte die Wege versperrt und so lag sie 12 Stunden auf dem Operationstisch. Als sie da rauskam, hatte sie so viel Blut verloren, da haben sie ihr Blut gegeben und als sie die zweite Flasche anhängten, da hat die kleine, unwichtige Schwester gemerkt, oh oh, verkehrtes Blut, zweite Mal fast gestorben. Und dann, naja, gehen wir so weiter mit dieser Hüfte. Warum wir? Warum nicht wir? Warum nicht wir? Und dann kommen die Gedanken bei ihr auf, wieso, lieber Gott, lässt du das jetzt? Wir haben so viel zu tun in deinem Werk und jetzt machst du mich noch so langsam mit der Hüfte hinterher. Und wie sollen wir rennen, wenn das passiert? Bist du noch mit mir? Hast du mich verlassen? Fragen wir nicht diese Fragen? Und wir gehen irgendwo hin und wir sind auch immer am Jagen. Und wir kommen in diesen großen Mall und sie muss sich was kaufen, dass sie für den Sabbat was anziehen kann. Denn sie kann ja die gleichen Kleider funktionieren nicht mehr, muss was anderes haben. Und sie will nicht Geld ausgeben, viel Geld, sie sucht irgendwo einen Ausverkauf. Schaut in den Laden rein, okay, da ist ein Ausverkauf, hängt nichts, passt nichts. In den nächsten Laden ist da ein Ausverkauf, ah ja, geht rein, kommt nichts, kommt zum nächsten, sieht keinen Ausverkauf. Und sie steht da und guckt, ist da was? Nein, sie wird zum nächsten und eine Stimme, nicht eine hörbare Stimme, aber nur dieses Drängen sagt, geh rein. Und sie sagt, ich will aber nicht das, geh rein. Sie macht einen Schritt in das Geschäft. Und das Riesenschild da oben von diesem Laden fällt runter und kracht hinter ihr nieder. Puh. Sie wäre tot gewesen. Und anstatt sich zu erschrecken, freut sie sich. Denn Gott hat ihr gezeigt, ich bin doch noch da. Wenn die Hüfte auch weg ist, ich bin doch noch da, ich passe noch auf. Also wir müssen nicht den Mut verlieren, wenn die Hüfte verrenkt wird. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und er trägt an seinem Gewand und seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und der Herr der Herren. Da hat er ihm die Hüfte verrenkt, aber da ist ein Name geschrieben auf dieser Hüfte. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Es war kein gewöhnlicher Engel. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm in Bethel. Haus Gottes hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Hosea 12. Wehe, denn groß ist der Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr gerettet werden. Was hat er erkannt? Er schafft es nicht. Der Engel hat gesagt: Geh. Gebrauche deine eigene Gerechtigkeit. Ich schaffe es nicht. Und dadurch konnte er gerettet werden. Auf die Endzeit bezogen weist dieser Tag auf den zukünftigen großen Tag des Herrn am Ende der gegenwärtigen Weltgeschichte hin. Von diesem Ereignis der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und durch die Römer war die erste Zerstörung nur ein schwacher Schatten. Die Septuaginta spricht von einer Zeit der Not für Jakob, die kommt in dieser Zeit. Um sich auf die Krise vorzubereiten, zögerte Jakob und verbrachte die Nacht im Gebet. Sein Herzensanliegen war, alles mit Gott ins Reine zu bringen. Doch mit der Prophezeiung einer so großen Drangsal verband der Prophet eine Zusicherung an jeden Gläubigen, dass er daraus errettet werden sollte. Diese Erfahrung intensiver Herzenserforschung wird nach dem Ende der Gnadenzeit kurz vor Jesu Wiederkunft über das geistliche Israel kommen. Nur wer jede Sünde bekannt hat, die ihm bewusst ist, wird aus der Zeit geistlicher Not, die als die Zeit der Angst für Jakob bekannt ist, als Sieger hervorgehen können. Also nicht das Aufzählen von, was ich erreicht habe, sondern das Bekennen von meiner Schuld. Die große geistliche Veränderung, die über Jakob gekommen war, wurde nur durch eine Namensveränderung bekräftigt, die das Wesen seines neuen Beziehungs zu Gott deutlich machte. Sie stand für seine Umwandlung von einem Betrüger, der Menschen betrogen hatte, zu einem Überwinder. In wem hat er denn überwunden? In Christus. Die Bedeutung des Namens Jakobs: Fersenhalter oder Betrüger. Eine Kombination von Yisra, erkämpft oder erherrscht, von Sarah, kämpfen oder herrschen, und El, Gott. Ohne die begleitende Interpretation, die Gott selbst gibt, könnte der Name mit Gott kämpft oder Gott herrscht wiedergegeben werden. Aber die Bedeutung ist, wie von Gott beabsichtigt und erklärt: Er kämpft mit Gott, er ringt mit Gott. Er setzt sich gegen Gott durch, er herrscht mit Gott. Und da ist der Fluss, wo dies geschah, und hier ist eines der Steine, den er sich zum Kopfkissen gebrauchte. Und es war ein Mann, wenn wir lesen, Hannah und Elkanah, es war ein Mann aus Ramathim, Sophim, vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah. Und sein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Sufs, eines Ephratiter. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hannah und die andere Peninnah. Peninnah aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Wir können durch die ganze Bibel gehen und wir werden das gleiche Bild immer wieder sehen. Chana begünstigte liebenswürdig. Die begünstigste, die liebenswürdige, die nichts aus eigener Kraft schafft, ist die unfruchtbare. Elkanah, wörtlich, einer, den Gott gekauft hat, ein Levit aus der Familie Kohat, der im Stamm Ephraim wohnte. Es ist interessant, dass Samuel ein Nachkomme Korahs war. Das ist ja interessant. Also Gott trägt nicht nach. Er trägt nicht nach. Der Name Hannah bedeutet Liebenswürdigkeit, während Peninnah eine mit viel Haar bedeutet. Oh, das liebe Haar der Frauen. Das ist ja die Krone der Frau, ist sie nicht? Darum hat der liebe Gott gesagt, ich werde euch mit Boldness, Glatze werde ich euch schlagen. Ich werde euch Schuppen auf den Haupt legen. Das ist interessant. Also sie war, wie machen die Frauen, wenn sie denken, sie sind so fancy, sie stehen immer so auf einer Haar, sagt man da, Ferse. Und dann, das ist Peninnah. Und sie war fruchtbar. Ja, sie hatte viel Frucht, so wie Kain. Schau mal hier, was ich alles ernte. Der Name bedeutet, Samuel bedeutet von Gott erhört. Er lebte zwar mitten in einem verkommenen Umfeld, aber seine geistliche Haltung war nachweislich auf einem hohen Niveau. Hier lebte er mit Eli und seinen abtrünnigen Söhnen und er war geistlich stark, genau wie Abraham. Also das sind wir. Die Umstände in unserer Gemeinde müssen uns nicht dazu bringen, eine von beiden Extremen zu wählen in unserer Theologie. Es hilft nichts, bringt nur Trauer. Ob wir treu zu Jesus stehen, darf nicht vom Verhalten anderer abhängig sein. Ich muss nicht extremistisch werden, weil es Abtrünnige gibt, die liberal sind in ihrem Denken und ohne Gesetz leben wollen. Und ihr kennt ja die Geschichte, wir brauchen nicht alles lesen. Sie steht im 1. Samuel und Hannah geht und sie betet und sie sagt, so will ich ihn dem Herrn geben. Und Eli meinte, weil sie so weinte, dass sie betrunken war, aber sie war natürlich nicht betrunken und so sagt sie es ihm und gib deinen Wein von dir, sagt er. Und dann sagt sie, halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials. Interessant, also die so gerne Wein trinken und sagen, ach, es macht ja nichts, es ist ja nicht so ernst. Wenn wir den Wein trinken, was sind wir dann? Töchter Belials. Ich möchte keine Tochter Belials sein. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher, und sah nicht mehr traurig aus. Hatte sie schon ein Kind geboren? Nein. Und warum war sie nicht mehr traurig? Weil ihr Vertrauen bei ihm lag und nicht bei ihr. Elkanah machte es ebenfalls zu seinem Gelübde. Das ist interessant. Sie macht ein Gelübde. Ich gebe dieses Kind dir her und ich stecke es mitten in diese Gemeinde hinein. Aber es ist deins. Und natürlich, der Mann kann das Gelübde aufheben. Nach Gesetz. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinaus, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen. Und das, was er gelobt hatte, sie hat es also mit ihm besprochen und er hat gesagt, okay, machen wir so. Eine besondere Verantwortung ruft auf die Mutter. Sie, durch deren Lebensblut das Kind ernährt und seine Körperstatur aufgebaut wird, trägt auch durch ihre geistige und geistliche Einflussnahme zur Ausprägung von Verstand und Charakter bei. Was hat sie gemacht? Jedes Jahr hat sie ihm ein Kleid mit eigener Hand genäht. Ein Typus der Gerechtigkeit Christi. Sie, die keine Kinder hat, Gott hat sie fünfmal gesegnet. Sie hatte danach fünf Söhne, wenn ich mich richtig entsinne. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einem kleinenden Ephod umgürtet. Er hatte das Kleid der Gerechtigkeit. Er hatte es richtig verstanden. Die Kraft liegt nicht bei mir, ich bin unfruchtbar. Die Kraft liegt bei dem Herrn. Und in seiner Kraft mehr können die Kinder der Unfruchtbaren sein als die der Fruchtbaren. Denn diese Frucht bleibt ewig, die andere zergeht. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr. Oh, so schöne Geschichten in der Bibel. Jeden Tag stand er unter dem Einfluss ihrer Gebete. Jedes Jahr fertigte sie ihm ihren eigenen Händen ein Dienstgewand für ihn an. Und wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um in Silo anzubeten, gab sie dem Kind dieses Gedenkzeichen ihrer Liebe. Jede Phase des kleinen Gewandes hatte sie mit der Gebetsbitte eingearbeitet, dass er rein, edel, treu sein möge. Sie erbat keine weltliche Größe für ihren Sohn, sondern sie erflehte mit allem Herzen, dass er zu jener Größe käme, die der Himmel wertschätzt, nämlich Gott zu ehren und für seine Mitmenschen zum Segen zu sein. Also wie kann man mitten in verdorbenen Verhältnissen seinen Charakter entwickeln? Wie konnte es Mose am Hof des Pharao, Daniel in Babylon, Samuel in der Gesellschaft von Hophni und Phineas? Andererseits kann uns auch die beste Umgebung nicht retten, wenn unser Herz nicht erneut wird. Jesus machte Judas, den Jünger, mit dem begehrlichen Herzen zum Schatzmeister. Also es ist nur die Beziehung, die uns rettet. Die Beziehung. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich an dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich an dein Heil. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchte hat 7 geboren und die viele Kinder hat es verwelkt. Entweder wir haben die Gerechtigkeit Christi oder wir sie haben sie nicht. Der Herr tötet und der Herr macht lebendig. Er führt ins Totenreich und er führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfestung der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, über die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag, was steht da? Nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinen König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und Elkanah ging nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Ein Evangelium mit Wucht und Kraft. Sie erhabt nicht weltliche Größe für ihren Sohn, aber sie flehte mit allem Ernst darum, dass er zu jener Größe käme, die der Himmel wertschätzt, den sie dem Herrn übergeben hat, den sie dem Herrn geliehen hat. Was dem Herrn geliehen wird, kommt mit Sicherheit hochverzinst zurück, steht im Bible Commentary. Also der ohne Name angeführte Prophet Gottes prophezeite, dass das verdorbene Priestertum der Nachkommen Elis plötzlich ein Ende nehmen und er einen Priester erwecken würde, der sich nie ins Verderben ziehen lassen würde. Samuel war der Typus des großen Antitypus Jesus Christus. Der kam auch in eine Welt hinein, die total zerfallen war, aber er blieb flecklos. Und das sollte dir ein Zeichen sein, das über deine beiden Söhne und Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Das Gleiche bei uns. Ihre Eltern, übergebt euer Kind dem Herrn und haltet es ihnen stets vor Augen, dass sie zu Gott gehören, dass sie die Lämmer der Herde Jesus sind, die von dem wahren Hirten bewacht werden. Wir brauchen nicht all die Details in der Bibel zu besprechen. Ich möchte nur so ein paar letzte Gedanken. Simson. Also es kam zu Sorea vom Geschlecht der Daniter namens Manoch und seine Frau war unfruchtbar. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du wirst unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Denn der Knabe soll ein Nazaräer Gottes sein von Mutterleib an. Ja, der Knabe war nicht gerade der Beste, aber er wird im Himmel sein. Und er hat seine Rolle erfüllt, er hat sein Volk befreit. Und Elisabeth, sie war auch unfruchtbar. Und vorher wurde sie unfruchtbar genannt. Gesegnet wirst du sein von allen Völkern. Es wird kein Unfruchtbarer und kein Unfruchtbarer unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja, Psalm 113. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israel sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alles ist, hochgelobt Gott in Ewigkeit. Hier haben wir diese Gemeinde genauso, wie sie damals war, so ist sie heute. Immer diese Selbstgerechtigkeit. Wenn wir doch nur Christi Gerechtigkeit in Anspruch nehmen würden, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Wo kommt mein Glaube her? Aus Selbstberechtigung? Oder kommt er von Christus? Und diese Frage möchte ich in die Gemeinde hineinlegen. Kommen wir beten. Lieber Heiland, wir sind eben Menschen des Fleisches. Aber du möchtest, dass wir uns umwandeln, nein, dass du uns umwandelst in Menschen des Geistes. Aber das Fleisch, das kämpft gegen den Geist. Und wir müssen mit dir ringen. Wenn wir einsehen, dass wir nichts in uns selbst schaffen können, wir sind unfruchtbar. Schenke uns deine Kraft, dass wir die wahre Frucht tragen. Und wenn diese Frucht erst entsteht, dann wird sie sich auch verbreiten. Und mehr werden die Kinder der Unfruchtbaren sein als die der Fruchtbaren. Schenk dieses Geschenk wieder deiner Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.